Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in 4 Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 36. Video den Aufsichtsrat. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe. Heute haben wir zum Schwerpunktthema uns genommen Audit Committee Update, praktische Erfahrungen eines Berufsaufsichtsrats. Heute mit unserem Gast, Herrn Ulrich Harnacke. Herzlich willkommen, Herr Harnacke.
Ja, Herr Ruther, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Es geht mir persönlich gut, da will ich mich nicht beschweren. Aber Sie haben recht, die Zeiten sind außergewöhnlich. Der Krieg in der Ukraine, den man sich vorher so hat nicht vorstellen können, beeinträchtigt auch das Leben der Unternehmen und das Leben in den Unternehmen. Aber ist es wirklich so ganz außergewöhnlich? Es hat immer wieder große Krisen gegeben. Ich erinnere noch an die Pandemie oder an die Finanz- und Wirtschaftskrise. Also von daher, glaube ich, gehört ein gewisser Krisenmodus zum alltäglichen Arbeiten der Unternehmen hinzu. Aber wie gesagt, die Ukraine-Situation ist sicherlich eine ganz besondere.
Herr Harnacke ist seit über 10 Jahren Berufsaufsichtsrat. Nach über 30 Jahren Tätigkeit in der Wirtschaft, zuletzt als Geschäftsführer und Partner bei Deloitte in Deutschland. Herr Harnacke war von 2011 bis 2017 Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Audit-Komitees der Elexis AG Wenden, einem Unternehmen der Fertigungsautomatisierung und Antriebstechnik. Seit 2015 ist er stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, zeitweise sogar auch Vorsitzender, und Vorsitzender des Audit-Komitees der Foslo AG Werdohl, tätig für die Bahninfrastruktur. Jetzt ist er Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Audit-Komitees der Brenntag SE, Essen, dem Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Und seit 2021 ist Brenntag auch im DAX 40, sodass Herr Harnacke eine sehr breite kapitalmarktorientierte Erfahrung als Audit-Committee-Vorsitzender hat. Er ist darüber hinaus auch Mitglied diverser Gremien der Thyga-Gruppe, einem Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister. Und er hat auch Erfahrungen in unter anderem Mitglied des Beirats der Centis GmbH und Co. KG Aachen, kennen wir alle von unserem Fruchtaufstrich am Frühstücksmorgen. Und Herr Harnacke gehört zu der seltenen Zunft der aktiven Berufsaufsichtsräte, die sich nur noch um ihre Mandate kümmern und hier schwerpunktmäßig als Prüfungsausschussvorsitzender oder Audit Committee Vorsitzender. Herr Harnacke, seit über 10 Jahren sind Sie nun Multiaufsichtsrat. War das Zufall? Oder wollten immer Aufsichtsrat werden?
Ja, Herr Ruther, das wäre etwas merkwürdig, wenn man als Student als Berufsziel Berufsaufsichtsrat hat. Bei mir fing es ehrlich gesagt schon etwas früher an, als ich als 17-Jähriger eine Freundin hatte und aus ihrem Zimmer auf die Garageneinfahrt blickte und den Porsche ihres Vaters dort stehen sah. Habe ich meine damalige Freundin gefragt, was denn ihr Vater vom Beruf sei, und die Antwort war Steuerberater. Da habe ich gesagt, das werde ich auch. So, jetzt bin ich Steuerberater und auch Wirtschaftsprüfer geworden. Ein Porsche habe ich bis heute nicht. Aber nichtsdestotrotz war das der Weg in die prüfende Zunft und in die beratende Zunft. Und in dieser Tätigkeit hatte ich natürlich zahlreiche Auftritte in Aufsichtsräten, sei es kommunaler Art, sei es DAX-Unternehmen. Und das hat in mir doch so langsam, aber sicher die Erkenntnis reifen lassen, dass es sehr interessant wäre, in einem Aufsichtsrat auch mal persönlich Mitglied zu sein und nicht immer nur als Berater mit dem Themen der Vergangenheit im Wesentlichen dort aufzuschlagen. Und so bin ich nach und nach immer mehr an die Aufsichtsratsthematik herangekommen und habe mich 2015 dann entschieden, meine Geschäftsführungstätigkeit bei den Leuten niederzulegen, um einmal die Seiten wechseln zu können. Denn als Angestellter einer großen BP-Gesellschaft kann man ja nicht gleichzeitig Aufsichtsrat in mehreren Gesellschaften sein, weil man die Mandate ja dann blockiert. Und so bin ich seit 2015 Berufsaufsichtsrat und ich muss sagen, dass ich die Entscheidung noch nicht einen Moment bereut habe. Es ist spannend, die Geschicke des Unternehmens in der Leitungsposition eines Aufsichtsrats mitzuerleben, ohne jetzt jeden Tag dort als Vorstand tätig sein zu müssen. Und so kann man auch eine ganz gute Life-Work-Balance gestalten.
Ja, das ist im Prinzip meine wichtigste Frage, nicht nach der Work-Life-Balance, sondern Sie haben sich ja jetzt nicht nur als Berufsaufsichtsrat um Aufsichtsgremien gekümmert, sondern gleich auch die schwierigste Aufgabe genommen, Prüfungsausschussmitglied beziehungsweise Prüfungsausschussvorsitzender. Das ist wahrscheinlich überall der sehr zeitintensivste Ausschuss in den Aufsichtsgremien. Können Sie uns mal einen Eindruck vermitteln, was das bedeutet? Sie sind in den Prüfungsausschüssen zweier AGs, kapitalmarktorientiert, einer SE, ein Familienunternehmen. Wie viel Zeit wenden Sie auf für die einzelnen Mandate, so ungefähr über den Daumen pro Jahr? Entschuldigung.
Weil ich Gott sei Dank nicht mehr wie als Wirtschaftsprüfer jede Stunde aufschreiben muss. Aber ich würde mal sagen, dass man schon in meiner Position jetzt zwei börsennotierte Audit-Komitee-Vorsitzende und ein Familienunternehmen. Das Familienunternehmen ist sehr überschaubar in der Aufsichtsratstätigkeit als Audit-Komitee-Mitglied. Die beiden anderen Mandate, würde ich sagen, so ungefähr 40 Tage im Jahr. Wobei das sehr schwankt, weil man ja immer wieder auch Sonderthemen hat. Wenn also jetzt wie bei Brenntag aktivistische Aktionäre angreifen, oder wenn man eine Ausschreibung zur Neuwahl des Abschlussprüfers durchzuführen hat, dann ist der Zeitaufwand natürlich ungleich größer. Insofern kann das also nur ein ganz ungefährer Anhaltspunkt dafür sein, was die isolierte Tätigkeit als Audit-Komitee-Vorsitzender mit sich bringt. Es kommen natürlich viele Gespräche auch noch on top. Wenn man zum Beispiel einen neuen Innenrevisor sucht, da ist man ja als Audit-Komitee-Vorsitzender wohlweislich in die Personalsuche auch eingebunden. Das Gleiche gilt für den Compliance-Leiter. Die Auswahl von Beratern, wenn das Compliance-System neu aufgesetzt werden muss, das sind alles Dinge, die dann nochmal dazukommen.
Wie viele Arbeitstage pro Jahr Sie für Ihre persönliche Fort- und Weiterbildung aufwenden?
Das schon ein wichtiges Thema ist, denn es gibt ja laufend neue Gesetze, die zu beachten sind. Und gerade als Vorsitzender des Audit-Komitees darf man da ja nicht auf dem letzten Stand sein. So dass ich das mal mit 2 Wochen pro Jahr einschätzen würde. Und dann kommen natürlich solche Veranstaltungen wie heute, die ja letztendlich auch Fortbildungen sind, noch hinzu. Denn man muss ja doch ein bisschen auf die Themen vorbereiten. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörer die Themen, die wir aussuchen, Herr Rother, als interessant ansehen.
Ja, also wir sehen, dass auch als Berufsaufsichtsrat man sehr zeitintensiv tätig sein muss. Und die Work-Life-Balance dort dann auch schon eine berechtigte Frage ist. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie merken, wir haben ein leichtes technisches Problem mit Echo und Widerhall. Wir versuchen das zu managen mit Mikro an und Mikro aus. Und ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Aber nichtsdestotrotz an dieser Stelle, wie immer unsere Interaktion miteinander. Ich würde stellen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, die Sie wie immer möglichst nur mit einem Schlagwort beantworten. Und dann können wir aus dem linken Augen in der Kommentarspalte sehen, wie Ihre Meinung zu diesem Thema ist. Und eigentlich ist die Frage heute wieder ganz logisch. Die Frage lautet, was ist aus Ihrer Sicht derzeit die größte Herausforderung für einen Prüfungsausschuss beziehungsweise Audit-Komitee? Also bitte möglichst nur mit einem Stichwort antworten. Herausforderung im Moment für einen Prüfungsausschuss in einem deutschen Aufsichtsrat. 3, 2, 1 und dann auf Senden drücken und wir sehen das alle in der Kommentarspalte. Und wir sind beim Thema Audit Committee Update, praktische Erfahrungen. Ich habe ChatGPT gefragt, was ist denn laut ChatGPT die größte Herausforderung derzeit? Und ChatGPT antwortete, es ist die Bewältigung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und wir GPT noch nicht verlassen kann, weil diese Information ist sicher nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Herr Hanacker, was ist denn spontan für Sie die größte Herausforderung aktuell in einem deutschen Audit-Committee, in einem deutschen Prüfungsausschuss?
Ja, ich bin auch wie Sie traurig, Herr Ruther, dass man mit ChatGPT seine Arbeit nicht doch erledigen kann. Denn ChatGPT antwortet nach meiner Erfahrung ziemlich standardisiert. Und im Übrigen bezieht sich das Wissen von ChatGPT auf das Jahr 2021 neuestens. Und aus der Sicht heraus ist die Pandemie sicherlich die richtige Antwort. Aus heutiger Sicht würde ich das anders beurteilen. Ich finde, im Moment ist eine sehr große Herausforderung das Thema Nachhaltigkeit, sowohl in der Darstellung der Unternehmenskommunikation wie auch in der Behandlung in der Prüfung durch den Aufsichtsrat, vertreten durch das Audit-Komitee in vielen Fällen. Und daneben sehe ich große geopolitische Fragestellungen im Moment, die zu beantworten extrem schwierig sind. Ich will mal das Beispiel China nennen. Investiert man jetzt in China? Was passiert mit Taiwan? Wann greifen die Chinesen dort an? Was hat das für Folgen auf das Unternehmen? Wie richtet man die Geschäftspolitik darauf ein? Denn die deutsche Industrie ist ja nun sehr China-abhängig. Daneben noch das Thema Russland. Also insofern glaube ich, dass wir im Moment sehr viele große Herausforderungen haben. Und ehrlich gesagt ist die Pandemie auch noch nicht vorbei. Es beginnt jetzt gerade wieder um sich zu greifen. Also von daher Herausforderungen ohne Ende.
Ja, und ich sehe das aus in den Kommentaren ESG und SDG der Spitzenreiter neben den allgemeinen Klassikern, die dort auch immer erwähnt werden. Wir müssen natürlich immer versuchen, ein bisschen scharf beim Thema zu bleiben. Wir reden ja über das Audit Committee und viele würden jetzt spontan sagen, ja, Sie haben recht mit geopolitischen Auswirkungen etc., China, Russland und wie sie alle heißen. Aber das ist doch die Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden und der anderen Mitglieder. Das ist ja nicht die Aufgabe des Audit-Committees. Und deswegen lassen Sie uns mal ganz einfach, ist denn ein Prüfungsausschuss und wie grenzt sich ein Prüfungsausschuss ab von den anderen Aufsichtsratsausschüssen beziehungsweise den anderen Arbeiten und Verantwortlichkeiten in einem Aufsichtsrat?
Das Audit-Komitee ist ja die aus dem Aufsichtsrat ausgegliederte Funktion der Prüfung, der Rechnungslegung der Unternehmen. Insofern ein Spezialthema, das dann im üblichen Aufsichtsrat in der Tiefe ja nicht mehr behandelt wird. Gleichwohl verbleibt es aber der Zuständigkeit des Gremiums, den Jahresabschluss festzustellen und den Konzernabschluss zu billigen, sodass also eine enge Berichterstattung des Audit-Komitees in den Fragen der Rechnungslegung und der Finanzberichterstattung an das Plenum des Aufsichtsrats erforderlich ist. Und das ist vielleicht ein praktischer Hinweis, den ich gerne den Zuhörern aus meiner Tätigkeit gebe. Wenn ich eine Audit-Komitee-Sitzung zu Ende gebracht habe, dann setze ich mich hin, schreibe eine sehr kurze Zusammenfassung und sende die an meine Kollegen im Aufsichtsrat, um sie laufend à jour zu halten. Denn das Thema Protokoll, das ja auch ein wichtiges ist, das dauert doch seine Zeit, denn erfahrungsgemäß müssen diejenigen, die das Protokoll erstellen, das dann erst mit dem Vorstand abstimmen, mit dem Finanzvorstand oder der Finanzvorständin durchsprechen, ehe dann alle Rückmeldungen vorliegen und ehe der Audit-Komitee-Vorsitzende selber nochmal redigiert hat, dauert das halt seine Zeit, sodass die Information dann eigentlich mit 1, 2, 3 Wochen oder noch längerer Verspätung erst an das Plenum geht. Und das halte ich für nicht sinnvoll. Insofern schreibe ich nach jeder Sitzung eine kleine Zusammenfassung und sende die an das Plenum, was im Übrigen auch eine gute Vorgehensweise für andere Ausschüsse ist. Wir haben zum Beispiel bei der Brenntag einen Transformations- und ESG-Ausschuss. Und auch da ist jetzt die Regel, dass nach der Sitzung der Vorsitzende einen kurzen Bericht an das Plenum erstellt, sodass also eine sehr gute Informationsbasis für den gesamten Aufsichtsrat besteht. Darüber hinaus sehe ich die Funktion des Audit-Komitees natürlich ganz besonders bei Fragen auch der Compliance. Und hier ist die Tiefe der Behandlung mit den Themen ganz sicher eine andere als im Aufsichtsrat insgesamt, wobei große Fälle, so sie denn auftreten, natürlich auch im gesamten Aufsichtsrat zu besprechen sind. Aber die Arbeit der Ermittlung, die Arbeit, die ganzen Whistleblower-Meldungen durchzusehen, die bleibt schon im Audit-Komitee. Dann auch das Thema Risikomanagement ist sicherlich eins, was vorrangig im Audit-Komitee behandelt wird. Und die Frage, sind eigentlich die Risiken, die nachher aufpoppen, auch wirklich im Risikomanagement erfasst gewesen? Und da erstaunt man auch immer wieder, dass bei vielen, vielen Unternehmen, jetzt nicht nur bei denen ich vertreten bin, immer wieder ganz große Themen hochkommen, wie jetzt bei Arubis zum Beispiel der Kupferdiebstahl, der mit Sicherheit im Risikomanagement nicht abgebildet war. Und von daher ist, glaube ich, das Thema Risikomanagement und wie gehen auch die Mitarbeiter damit um, welche Offenheit herrscht im Unternehmen, die Risiken überhaupt beziffern zu können und ist überhaupt eine Risikoerfahrung, eine Risikogewissheit, das Bewusstsein, welche Risiken vorhanden sind, auch in den zweiten und dritten Ebenen der Unternehmen weltweit vorhanden. Und da stelle ich doch fest, dass immer wieder in einzelnen Niederlassungen oder Landestochtergesellschaften da ein anderes Verständnis als im Aufsichtsrat und im Vorstand der AG oder der SE herrschen.
Ja, und da würde mich an der Stelle auch interessieren, Ihre persönliche Meinung, was denn das Design von Ausschüssen angeht. Weil Sie hatten das gerade gesagt, bei Brenntag gibt es einen separaten ESG-Ausschuss. In manchen Organisationen und Unternehmen, da packt man das Thema ESG in den Prüfungsausschuss mit hinein. Manche fordern einen separaten Digitalausschuss, der in manchen Gesellschaften auch schon beim Prüfungsausschuss gelandet. Was ist Ihre Meinung zu der Abgrenzung von separaten Ausschüssen? Wann brauche ich separate Ausschüsse? Und insbesondere ESG und Digitalisierung, muss das irgendwo integriert werden oder benötigt diese beiden Themen separate Ausschüsse?
Das, glaube ich, muss man von Unternehmen zu Unternehmen individuell entscheiden. Wenn ich die Brenntag jetzt mal als Beispiel zitieren darf, da war das Thema Nachhaltigkeit und ESG bis zur letzten Hauptversammlung im Audit-Komitee angesiedelt, so wie Sie es auch ausgedrückt haben, Herr Rother. Und da war es auch richtig. Inzwischen hat das Thema aber eine derartige Bedeutung über die reine Finanzberichterstattung hinaus gewonnen. Es ist ja eine Frage der Geschäftspolitik, wie man sich nachhaltig aufstellt. Es ist eine Frage, wie erreicht man seine Kunden? Wie hilft man den Kunden, nachhaltiger zu arbeiten? Wie schafft man es für Mitarbeiter, attraktiv zu sein, sodass das Thema vielleicht bei einer großen Gesellschaft für das Audit-Komitee dann ein zu kleines ist? Für das Plenum wiederum auch nicht sinnvoll. Und dann stellt sich eben meines Erachtens die Frage, ob man nicht einen ESG-Ausschuss bildet. Bei der Brenntag haben wir es eben so gemacht, dass im Audit-Komitee die klassischen Themen wie Rechnungslegung, Controlling, Risikomanagement, Compliance auf jeden Fall liegen und dass das Thema ESG dann mit dem Transformationsausschuss, da wo also das Geschäftsmodell und die Fortentwicklung der Strategie in einem separaten Ausschuss behandelt wird, mit abgebildet wird. Das kann bei anderen Unternehmen anders sein, genauso wie das Thema Digitalausschuss. Wenn es ein Softwareunternehmen wie SAP ist, halte ich das für absolut erforderlich. Bei den normalen Unternehmen würde ich eher sagen, reicht es, wenn ein sehr digital affiner Aufsichtsrat oder eine Aufsichtsrätin im Gremium sitzen und dann in separaten Workstreams sich mit der EDV beschäftigen und dann auch außerhalb eines formalen Ausschusses eben schwerpunktmäßig diese Themen behandeln. Ein neues Thema ist jetzt bei Brenntag hinzugekommen und ich denke, dass das bei anderen Unternehmen auch wichtig ist, einfach die Sicherheit der Fabrikation im Ausland, der Fabriken, der Lagerhallen und der entsprechenden Flächen und Anlagevermögensgegenstände sicherzustellen. Und da haben wir bei Brenntag ein großes Programm aufgelegt, um eben wirklich State of the Art weltweit in unseren Niederlassungen, Lagerhallen und Firmen zu sein, sodass das jetzt ein Thema ist, das mit auch externer Hilfe bearbeitet wird. Und da das ein, ein Prüfungsvorgang ja letztendlich ist, der zwar nicht Rechnungslegungszahlen, sondern eben technische Aspekte beinhaltet, ja, haben wir dieses Thema auch in das Audit-Komitee verlagert.
Ja. Ja, ich meine, Sie haben das sehr richtig dargestellt. Es hängt davon ab, in welchem Unternehmen ich bin, in welcher Größe und Komplexität. Bringt mich dann aber zu der konkreten Frage, wie legt man denn das fest? Wie viel Ausschüsse für welche Themen hat man? Ist das dann mal eine große Strategiesitzung in einem Aufsichtsgremium? Ist unser Design, unsere Innenorganisation mit zwei Ausschüssen noch richtig? Braucht man nicht lieber drei etc.? Oder ist das von anderer Stelle vorgegeben? Kommt das eher aus dem C-Level vom Vorstandsbereich?
Nein, das ist eine Hoheitsaufgabe des Aufsichtsrats, sich selbst zu organisieren. Man kann sich mit dem Vorstand beraten, aber das ist letztendlich nicht die entscheidende Messlatte, sondern es ist die Frage, wie überwacht man das Unternehmen sinnvoll unter Nutzung der Kapazitäten des Aufsichtsrats? Und das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich zu betrachten. Bei weltweit tätigen Unternehmen muss man sicherlich einen Ausschuss eher mehr haben als bei kleineren Unternehmen, die vielleicht auch nur national im Wesentlichen tätig sind. Also das ist durchaus unterschiedlich. Und ich bin auch kein Freund davon, Herr Huter, zu viele Ausschüsse einzuführen, denn sonst zerfleddert sich die Arbeit. Und man darf nicht vergessen, dass die Verantwortung nach wie vor im Gremium liegt. Der Ausschuss ist ja nur ein Dienstleister des Gremiums zur Effizienzsteigerung. Und wenn wir jetzt hier in einem Unternehmen beispielsweise mal 4 oder 5 Ausschüsse hätten, die auch regelmäßig tagen, dann zerfleddert sich die Arbeit komplett und das Gremium steht dann nur da und hört zu, was die einzelnen Ausschüsse berichten und findet keinen eigenen Pfad der sinnvollen Unternehmensüberwachung mehr. Also von daher glaube ich, dass man mit, sagen wir mal, 2 ständigen Ausschüssen, einer ist eben das Audit-Komitee, der andere dann bei uns Transformation und ESG-Ausschuss. Da gibt es sicherlich den Personalausschuss nochmal, der aber ja nur ganz selten tagt und auch ein ganz spezielles Thema dann abarbeitet. Das würde ich sagen, reicht. Also mehr als 3 Ausschüsse sehe ich nicht für sinnvoll an.
Und es ist das ganz wichtig, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, Transparenz über die Ausschussarbeit und schnelle Kommunikation, damit jeder weiß, welche Problematiken derzeit analysiert, entschieden und für eine Gesamtentscheidung vorbereitet werden. Weil diese Frage kommt auch öfters in den Kommentaren, habe ich gerade gesehen, und zwar die Frage, wenn interne Kontrolle, interne Revision, Compliance-Management im Prüfungsausschuss ist, wie stimmt man denn die unterschiedlichen Risikophilosophien und Risikomanagement-Vorstellungen aller Aufsichtsratsmitglieder ab?
Ja, ich meine, es ist die Verantwortung desjenigen, der ein Risiko erkennt oder dem es berichtet wird, damit umzugehen und die Kommunikation mit den Aufsichtsratskolleginnen und Kollegen zu suchen. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen darf, es stand auch in der Presse, wenn ich ein Alkoholproblem habe, Brenntag hat ein Alkoholproblem, das betraf ein Zollthema wegen Branntweinsteuer. Das ist dann so komplex, dass man so etwas in einem Audit-Komitee bearbeiten muss. Und da die Risiken auch erheblich waren und sind, muss dann natürlich eine nahtlose Kommunikation in das Plenum erfolgen, sodass auch das einzelne Aufsichtsratsmitglied im Plenum sich ein eigenes Bild von der Risikolage machen kann. Also hier ist nochmal wieder das Thema Kommunikation besonders wichtig. Und auch bei Compliance-Fällen oder bei Innenrevisionstätigkeiten gibt es durchaus bei uns die Regel, dass die entsprechenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dann auch im Plenum vortragen, und dann eben sagen, wir haben das im Audit-Komitee schon ausführlich diskutiert, aber wir möchten doch hier das Plenum auch nochmal richtig persönlich mitnehmen und auch Gelegenheit zur individuellen Fragestellung geben. Also bei großen Themen kann man es nicht im Aufsichtsratsausschuss belassen, sondern muss es in den Aufsichtsrat insgesamt bringen.
Jetzt sind Sie ja persönlich schon über ein gutes Jahrzehnt Multi-Aufsichtsrat, Berufsaufsichtsrat. Wie haben sich nach Ihrer persönlichen Erfahrung dieses Thema Audit Committee Arbeit verändert in den letzten 10, 15 Jahren?
Ja, das Thema ist breiter geworden im Audit-Komitee. Wenn ich mir das Thema Nachhaltigkeit ansehe, das war vor 10 Jahren relativ bedeutungslos. Und das ist jetzt ein Großteil der Tätigkeit im Audit-Komitee. Also man entwickelt sich schon mit der Zeit und den Themen. Ich glaube, die Internationalität ist auch größer geworden. Und wir haben auch eine Neuerung, dass wir jetzt eine Rotationspflicht des Abschlussprüfers nach 10 Jahren haben, die uns jetzt ja 2024 nochmal für die Unternehmen trifft, die bisher noch keine Langläufer waren. Und von daher ist also auch diese Thematik Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer wesentlich intensiver als in der Vergangenheit. Und als Audit-Komitee-Vorsitzender muss man natürlich bei der Ausschreibung jetzt einer weltweiten Prüfung sich auch im Ausland über die Qualität der Prüfung informieren. Wie arbeiten die Kollegen im Ausland mit den entsprechenden Prüfern zusammen? Wie ist die Qualität des Prüfungsteams in den entscheidenden auswärtigen Niederlassungen in den Ländern? Und das sind, glaube ich, Themen, die vor 10 Jahren so noch nicht an der Tagesordnung waren.
Sie haben ja vorhin es mehrmals unterstrichen, dass der Ausschuss deutlich näher an der konkreten Realität dran ist, wie die normalen Aufsichtsrats halt mit seiner Thematik tiefer beschäftigt. Und Sie haben vorhin zu Recht, und ich kann das einfach nur noch nicht oft genug unterstreichen, mitgeteilt, dass die rechtzeitige, transparente Kommunikation über diese Arbeit in die anderen Aufsichtsratsköpfe hinein sehr wichtig ist. Und dafür ist der Ausschussvorsitzende in allen Gremien zuständig. Wie würden Sie denn diese besondere Rolle des Ausschussvorsitzenden kennzeichnen? Was macht einen guten Ausschussvorsitzenden aus?
Ja, das ist natürlich für einen, der Aufsichtsratsvorsitzender ist, ein bisschen schwierig zu beantworten. Und es wäre vielleicht interessant, mal die Meinung der Kollegen zu hören. Ich würde es mal so ausdrücken, Herr Rother. Das Wichtige ist, dass man das Team zusammenbringt und dass man die Leitlinien vorgibt. Ich will sagen, die Themen, die im Audit-Komitee schwerpunktmäßig zu behandeln sind, dass man die vernünftig vorbereitet oder vorbereiten lässt. Dann habe ich eine Schlüsselrolle als Kommunikator. Ich muss mit dem Abschlussprüfer regelmäßig kommunizieren. Das kann nicht das ganze Audit-Komitee tun. Ich verabrede mich regelmäßig mit unserem Prüfungsleiter oder unserer Prüfungsleiterin bis letztes Jahr vor den entsprechenden quartalsmäßig stattfindende Sitzungen, um vis-à-vis im Vier-Augen-Gespräch Themen vielleicht nochmal anders zu behandeln, als sie dann im Audit-Komitee oder gar im Aufsichtsrat selber auf den Tisch kommen, um einfach noch näher dran zu sein. Das Gleiche gilt für die Frage, wie arbeitet man mit der Innenrevision zusammen? Das kann auch nicht dauernd im ganzen Gremium diskutiert werden, wenn es darum geht, jetzt mal schwerpunktmäßig einzelne Themen zu bearbeiten und man selber aufgrund seiner Rechnungslegungsexpertise vielleicht noch etwas näher dran ist als die Kollegin oder der Kollege aus dem Audit-Komitee. Dann das Thema Protokoll, das Thema Kommunikation, die Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand, der Finanzvorständin. Das ist, glaube ich, schon etwas, was der Vorsitzende steuern muss, einspielen muss. Und er ist im Wesentlichen der Dreh- und Angelpunkt für alle Fragen, die das Audit-Komitee betreffen. Genauso wie wir alle wissen, dass ein Aufsichtsratsvorsitzender auch eine ganz andere Funktion hat als ein normales Aufsichtsratsmitglied, indem er viel mehr mit dem Vorstandsvorsitzenden zusammenarbeitet und kommuniziert und auch kommunizieren muss und auch die Themen vorgibt. Natürlich ist das immer nur ein Vorschlag, denn jeder Aufsichtsrat, jedes Audit-Komitee-Mitglied kann auch eigene Themen setzen und Fragen stellen. Das ist ja keine Einbahnstraße. Aber irgendeiner muss das Ganze organisieren und das ist eben Aufgabe des Vorsitzenden.
Ja, Sie haben jetzt sehr schön dargestellt, dass der Prüfungsausschussvorsitzende zahlenorientiert ist, Risiko-Compliance-orientiert, eventuell auch noch ESG und Digitalisierung. Was mich an der Stelle interessieren würde, was ist mit der Überwachung der Sinn- und Werteorientierung eines Unternehmens? Wer ist dafür zuständig? Ich frage Sie nämlich deshalb, weil ich mit Freuden gelesen habe, dass Sie Vorsitzender des Vorstands des Benediktpreises von Mönchengladbach sind, der seit mehr als einem halben Jahrhundert vergeben wird und seit seiner Neuausrichtung neben dem Aachener Karlspreis Friedens in Münster, der dritte Preis in Nordrhein-Westfalen mit landesweitem Anspruch und überregionaler Bedeutung ist. Also Sie haben die Königin Silvia von Schweden und den ehemaligen luxemburgischen Premier Claude Juncker ausgezeichnet und demzufolge, Herr Harnacker, ohne Unternehmenskultur, ohne Sinn- und Werteorientierung eines Unternehmens geht gar nichts. Wer ist der Garant und Hüter der Wertekultur eines Unternehmens?
Also ich denke, in erster Linie ist das natürlich eine Aufgabe des Managements, weil es die Geschäftspolitik betrifft. Und die muss diese Werte darstellen, denn sonst hat ein Unternehmen meines Erachtens langfristig keine Überlebenschance. Und dann ist es Aufgabe des Aufsichtsrats, diese Ausrichtung der Unternehmenspolitik auch zu überwachen und den Vorstand dabei zu beraten, auch die entsprechenden Schwerpunkte zu setzen. Und ich glaube nicht, dass das eine Aufgabe ist, die dem Audit-Komitee zufallen kann, denn das ist eine Grundsatzfrage des Lebens eines Unternehmens und der langfristigen Geschäftspolitik, des Geschäftsmodells. Und ich glaube, dass das auch jetzt nochmal wieder widerspiegelt, was wir eben zur Nachhaltigkeit und zur Veränderung der Tätigkeit festgestellt haben. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja komplett da hinein. Also früher hat man gesagt, nach uns die Sintflut und hat die Erde ausgebeutet und die Erträge erwirtschaftet. Heute muss man das alles anders beurteilen. Und ich glaube, dass in diesem Spannungsfeld selbstverständlich der Vorstand in erster Linie gefragt ist. Aber dafür dient eben auch die Vielseitigkeit dann der Personen im Aufsichtsrat, hier dann entsprechenden Rat zu erteilen oder auch notfalls die Reißlinie zu ziehen und zu sagen, so können wir nicht arbeiten, wir müssen anders verfahren. Also ich nehme mal das Thema Sicherheit der Werke. Ja, das ist ein ganz hohes Gut. Und da kann man nicht sagen, so lass es mal einfach arbeiten und dann gucken wir mal, hoffentlich geht's gut. Das reicht nicht. Ja, man muss nach allen Standards, die heutzutage denkbar und vorstellbar sind, handeln. Und man muss eben als Aufsichtsrat sicherstellen, dass der Vorstand das genauso sieht und auch umsetzt.
Ja, und was mich auch so fasziniert, ist, dass Sie bisher immer von den großen Themen gesprochen haben, geopolitische und all das andere. Und das, was normalerweise, was wir immer erwarten von einem Prüfungsausschussvorsitzenden, diese Zauberwörter bisher eigentlich wahrscheinlich absichtlich noch nicht erwähnt haben. Und deswegen lassen Sie mich einfach mal nochmal in die Erinnerung rufen. Contrac, UMAG, Staruk, FISC, FÜPOC, ESG-Reporting. Ein Gesetz und eine Vorschrift jagt die andere, die Unternehmen zu erfüllen haben. Also ein juristisches Drohszenario mit vielfältigen, tiefen rechtlichen Vorschriften. Und natürlich auch Haftungsgrundlagen, weil es ist ja nichts einfacher, als ein Prüfungsausschussmitglied einer Haftungsverfehlung nachzukommen, weil man da immer gute Unterlagen hat. Und demzufolge meine Frage, wie sieht denn ein ideales Prüfungskomitee aus? Jetzt weniger die Anzahl der Personen, sondern welche Expertise brauchen wir denn in einem solchen Prüfungskomitee? Wirtschaftsprüfer oder braucht es noch andere spezifische Expertisen, Herr Harnacker?
Na gut, ich habe natürlich mal gefordert, dass ein Audit-Komitee-Vorsitz eigentlich eine Wirtschaftsprüferqualifikation mit sich bringen sollte. Das jetzt aber als Scherz, um den Wirtschaftsprüfern eine gute Position für die Möglichkeit, in einen Aufsichtsrat berufen zu werden, zu geben. Das ist natürlich Unsinn. Es muss sicherlich die Kompetenz zur Prüfung vorhanden sein. Das kann aber auch ein Finanzvorstand darstellen, der mit den Prüfern in vieler Jahre Arbeit zusammengearbeitet hat. Dann das Thema Rechnungslegung. Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Das eine, wie stelle ich den Jahresabschluss auf? Das andere, wie prüfe ich ihn? Dann das Thema Nachhaltigkeit, Sie haben es schon angesprochen, ist sicherlich eins, das von der Kompetenz her vertreten sein muss. Und dann denke ich, dass es sehr wichtig ist, auch Branchenexpertise nicht nur im Aufsichtsrat, sondern auch im Audit-Komitee zu haben. Und das Thema Digitalisierung muss auch abgedeckt werden, wobei das, wie gesagt, meines Erachtens nicht unbedingt im Audit-Komitee sein muss, sondern auch im Plenum vertreten sein kann.
Wobei ich ja persönlich mir mehr wünschen würde, dass mehr erfahrene Leiter von internen Revisionen und von IKS-Systemen oder Risikomanager oder wie immer die in den jeweiligen Organisationen heißen, dass die auch noch ihren weiteren Berufsweg in Prüfungsausschüssen finden und dort mit ihrer Expertise an den Tag kommen, weil das zieht sich durch unsere bisherigen Aufsichtsratstalks auch immer wie ein roter Faden, dass doch sehr viele Aufsichtsratsmitglieder trotz aller Vorgaben, was das Thema Risikomanagement und entsprechender Umsetzung und Bearbeitung angeht. Aber jetzt lassen Sie uns mal endlich zu den konkreten Dingen kommen, Herr Hanacker. Was hat Sie in den letzten 6 Monaten am meisten zum Schwitzen gebracht? Welche Themen waren das? War das Ihre Fabrikensicherheit? Cybersecurity zum Beispiel haben Sie auch noch gar nicht erwähnt. Aber ich will Ihnen nichts vorgeben, sondern was hat Sie am meisten zum Schwitzen gebracht?
Cyberkriminalität war in der Tat ein Thema, das uns vor 1-2 Jahren sehr zum Schwitzen gebracht hat. Wir sind ja attackiert worden von einer ukrainischen Gruppe und haben große Schwierigkeiten gehabt, damit umzugehen. Wir haben Gott sei Dank das Thema auf unsere amerikanischen Aktivitäten begrenzen können und haben erstmal lernen müssen, mit welchen Beraterteams man so angeht. Und haben dann auch großartig angefangen, die gesamten Sicherheitssysteme nochmal abzudaten. Ich glaube, wir werden pro Tag mehrere tausend Mal angegriffen. Und das war sicherlich ein großes Thema, auch die Frage Schutzgeldzahlung oder Erpressungsgeldzahlung. Darf man das überhaupt? Ist das steuerlich absetzbar? Und ähnliche Themen, die haben uns schon sehr beschäftigt. Und dann, ich hatte es eben erwähnt, das Alkoholproblem mit einer Zollprüfung und mit entsprechenden Systemen, EU-Regelungen kontra deutsche Regelungen, das hat uns sehr beschäftigt. Und das Thema digitale Transformation, ERP-Systeme, gerade dann, wenn Sie einen Konzern als Aufsichtsrat begleiten, der viele Akquisitionen tätigt, ja, dann kaufen Sie immer wieder neue Systeme, die dann angeschlossen werden müssen mit entsprechenden Sicherheitsproblemen, mit entsprechenden Software-Themen, dass sie ein einheitliches ERP-System gar nicht darstellen können in der Kürze der Zeit. Und wie arbeiten die Systeme zusammen? Wo sind da wieder Anknüpfungspunkte? Also das sind sicherlich Themen, die einen zum Schwitzen bringen. Und ganz wichtig, jetzt auch aktuell, der Angriff der aktivistischen Aktionäre bei uns. Sie haben das vielleicht ein bisschen mitverfolgen können. Das ist das erste Mal in der Geschichte des deutschen Kapitalmarktes, dass aktivistische Aktionäre es geschafft haben, die großen Stimmrechtsvertreter internationaler Art, also ISS und Glass Lewis, dazu zu bewegen, den Aktionären zu empfehlen, nicht dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen, sondern 2 fremde Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Und das ist ja der erste Schritt, zu versuchen, die Kontrolle im Unternehmen zu erreichen. Und da haben wir schon doch sehr ins Schwitzen gekommen, denn es war eine ganz knappe Entscheidung auf unserer Hauptversammlung. Wir haben Gott sei Dank ja die Mehrheit erreichen können und unsere beiden Vertreter sind mit sehr wenig Stimmenanteil, auch das ist, glaube ich, ein historisch niedriger Wert, gewählt worden. Aber da muss man doch wirklich seine Schlüsse draus ziehen, insbesondere auch wieder Kommunikation mit den Stakeholdern. Das sollen nicht nur die Aktionäre sein, sondern eben auch Gewerkschaften, Arbeitnehmer, die Öffentlichkeit, die Politik, dann die Frage Kommunikationshoheit. Wer hat eigentlich auf den internationalen Kapitalmärkten das Sagen? Wie läuft das Spiel? Und es ist schon sehr interessant gewesen zu beobachten, dass also ein Fonds, der nur 2% der Aktien besitzt, was der für einen Einfluss entwickeln kann, wenn er das geschickt anstellt. Andere Fonds sucht, die ihn unterstützen, wenn er geschickte Öffentlichkeitsarbeit betreut. Und da muss man wirklich auf der Hut sein, um da die Kommunikation so halt zu behalten.
Ja, das haben Sie aber prima mit Ihrer Mannschaft gelöst, das Problem. Ich habe das ja, wie viele andere wahrscheinlich auch, verfolgt. Und ich kann mich noch an dieses Bild erinnern, nach der Hauptversammlung, fröhlichem Gesicht abgebildet in den Medien waren. Und ich habe vorhin noch mal gegoogelt, Brenntag wird von allen empfohlen. Also es scheinen ja starke Gerüchte im Moment zu sein, dass man Brenntag wieder kaufen soll. Aber mich interessiert etwas anderes an der Stelle. Jetzt haben wir ja schon mindestens 1 Dutzend von Problemen und Herausforderungen namentlich adressiert, bei aller Güte und Liebe, das kann ja ein Prüfungsausschuss, Komitee gar nicht alles alleine bewältigen. Und demzufolge eine der Gretchenfragen, wie viel und wie weit verlassen Sie sich auf externe Berater, externe Gutachter? Da ist natürlich vorne dran der gesetzliche Jahresabschlussprüfer, auf den man sich verlässt. Da gibt's nun auch starke und schwache und Highlights und weniger Highlights. Aber es gibt ja noch andere, die internen Experten wie interner Revisor, Risikomanager, externe Experten. Also um nochmal das Stichwort von gerade aufzugreifen, bei Ihnen mit den unfreundlichen Aktionären, da hatten Sie sicher auch den ein oder anderen externen Berater dazugehoben, um sich da Rat zu holen. Also die Gretchenfrage ist, auf wie weit kann man sich verlassen und wie weit verlässt man sich auf externe in der eigenen Meinung des Prüfungsausschussmitglieds?
Vielleicht darf ich erstmal mit der internen Organisation anfangen, Herr Rother. Wir haben es so gehandhabt, dass jeder Ausschuss auch nicht ein Sekretariat, aber jedenfalls eine leitende Kraft aus dem Unternehmen hat, die die ganze Organisation mit unterstützt. Also Protokoll führen, Einladungen verschicken, Themen sammeln, Tagesordnung machen, archivieren, Termine organisieren, also dass man da eine gewisse Unterstützung hat. Also kein eigenes Aufsichtsratsbüro, sondern eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus der Corporate-Funktion, die einen da unterstützt. Das ist schon mal eine große Hilfe. Dann ist die Frage weitere Mitarbeiter. Ich glaube, dass ganz wichtig die Zusammenarbeit mit der Innenrevision ist. Das haben Sie eben ja auch schon angesprochen. Im Zusammenhang mit der Frage, ob nicht ein Innenrevisor auch als Aufsichtsrat taucht, gar keine Frage. Natürlich taucht er dafür sehr sogar. Und ich stütze mich sehr auf die Tätigkeit der Innenrevision, nicht nur in der Auswahl der Leitung dieser Abteilung im Unternehmen. In der Auswahl war ich persönlich mit tätig, sondern auch in der Frage, welche Themen werden bearbeitet, wie viel Personal bekommt diese Stabsstelle, welche Bedeutung hat sie im Unternehmen, wie stellt sich die Leitung dann auch in den Gremien, sei es jetzt im gesamten Aufsichtsrat oder im Audit-Komitee vor. Also mit der Innenrevision pflege ich eine sehr enge Zusammenarbeit. Vice versa, eine enge Zusammenarbeit natürlich mit dem Abschlussprüfer. Auch das ist keine Frage bei der Erarbeitung der Prüfungsschwerpunkte, was man ja gemeinsam macht. Oder auch der Frage, welche besondere Prüfungshandlungen sind angebracht und welche Informationen liegen vor. Denn die Wirtschaftsprüfer sind ja doch weltweit tätig und haben eine gute interne Kommunikation. Und da gelingt es dann doch ab und zu auch mal Informationen zu bekommen, die eben aus dem Unternehmen selber nicht so weitergetragen werden und die dann durchaus für die Arbeit von Bedeutung sind. Dann natürlich Compliance. Hier ist es wichtig, dass das ganze System an sich dem Stand der Zeit entspricht und muss ständig fortentwickelt werden. Da habe ich mit dem Vorstandsvorsitzenden eng zusammengearbeitet. Tone at the top, Sie haben es eben erwähnt, wo geht das Unternehmen hin und welche Werte vertritt das Unternehmen und wie werden die Compliance-mäßig weltweit umgesetzt. Da haben wir auch dann externe Berater gemeinsam ausgesucht, nachdem wir selber einen neuen Leiter für diese Funktion gewonnen hatten, der eine hervorragende Arbeit macht. Wir sind da auf einem ganz anderen Stand als noch vor 5 Jahren. Dann Investor Relation, Sie haben es eben erwähnt, im Zusammenhang mit dem Angriff der aktivistischen Aktionäre auch eine Schlüsselposition und nicht zuletzt der Leiter unserer Rechtsabteilung, der in den ganzen Themen dann uns berät. Was ist mit Haftungsansprüchen gegen das Management jetzt in Fällen, wo nachweislich Pflichten verletzt worden sind oder auch in allgemeinen Dingen, darf man überhaupt, ich habe es eben erwähnt, im Ausland Erpressungsgeld zahlen und ähnliche Dinge. Also da brauchen wir noch einen guten Leiter der Rechtsabteilung, den wir Gott sei Dank haben. Wobei auch hier dann noch hinzukommt Sicherheitsexperten technischer Art für unsere Werke. Das hatte ich eben schon erklärt. Und ja, darf man sich auf die ganzen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen? Ich denke ja, wenn man sie sich sorgfältig ausgesucht hat und wenn man weiß, dass die auch gute Arbeit machen. Aber mein Vertrauen, muss ich jetzt ehrlich zugeben, Herr Rother, ist in letzter Zeit doch etwas erschüttert worden. Denn ein Fall wie Wirecard mit einer Big Four-Gesellschaft, die derartig schlampig gearbeitet hat, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Also, ja, das ist für mich aber Leichtsinn und eine Fahrlässigkeit und eine grobe Fahrlässigkeit, die meines Erachtens schon nicht mehr als unbewusst angesehen werden kann, was da passiert ist. Und ich hätte also vor 4 Jahren niemals gedacht, dass eine Big Four-Gesellschaft so etwas macht oder so wenig prüft und so schlampig arbeitet. Also das hat mich doch erschüttert in dem Vertrauen, den ich in den Berufsstand nun in jahrzehntelanger Tätigkeit eigentlich hatte.
Ja, aber fast, wenn wir zusammenfassen, bedeutet das ja, dass ich als Mitglied des Aufsichtsrates, zum Beispiel als Prüfungsausschussvorsitzender, wenn ich externe Hilfe brauche, externe Berater, interne Spezialisten, externe Berater, dann muss ich auch so etwas wie Führungskompetenz, Menschenkenntnisse etc. an den Tag legen, um zu sehen, ob wachsen lassen kann, die ich von Zeit zu Zeit vielleicht auch überprüfen muss, weil Sie haben ein Beispiel genannt und es gibt zahlreiche andere Beispiele in anderen Bereichen, wo man dann doch plötzlich enttäuscht wird. Jetzt habe ich Sie gefragt, was hat Sie in den letzten 6 Monaten zum Schwitzen gebracht? Jetzt helfen Sie mal unseren Zuschauern und Zuhörern. Auf was können die sich vorbereiten? Was wird Sie und unsere anderen Aufsichtsräte, die uns zuhören, in den nächsten 6 Monaten zum Schwitzen bringen? Gibt es irgendetwas Neues? Was ist Country Reporting? Wird das Stress machen oder ist das nur eine normale Petitesse, die man am Rande mitbearbeitet? Was ist mit künstlicher Intelligenz? Was lernen Sie aus Vonovia, Korruption etc. etc.? Also, was könnten, sollten, müssen die Themen für die nächsten 6 Monate sein für Prüfungsausschussmitglieder?
Ja, Herr Rother, das Thema Compliance, Vonovia und Arubis und ähnliche Fälle bleibt immer aktuell. Ich glaube, dass das jetzt nichts ist, was uns in 6 Monaten mehr beschäftigen wird als jetzt. Solche Fälle passieren und sie müssen gehandelt werden. Und man sollte alles tun, sie zu vermeiden, aber das ist eben ein hehrer Anspruch. Und das beste System kann manchmal die verbrecherische Kriminalität leider nicht verhindern. Was ich jetzt nicht in den nächsten 6 Monaten sehe, aber was auch schon Auswirkungen auf die nächsten Abschlüsse hat, ist, ich darf das nochmal ansprechen, auch für das Audit-Komitee, das Thema China oder auch Russland. Was ist mit den Vermögenswerten in Russland? Was ist mit den Tochtergesellschaften, mit den Joint Ventures, die man in Russland oder auch in China betreibt? Welchen Einfluss hat man da in 3, in 4 Jahren noch? Muss man vorbeugen? Was ist mit den Lieferketten? Das Thema, kriege ich das Geld überhaupt aus dem Land heraus, wenn ich da Gewinne erwirtschafte? Muss ich in Russland eine Enteignung befürchten? Und wie bewerte ich dann eigentlich die Vermögensgegenstände? Ist das noch going concern oder muss ich da schon Dinge zum Verkauf bewerten, zur Zerschlagung? Also das sind, glaube ich, Themen, die uns alle einholen werden und die sicherlich im Audit-Komitee erstmal rechnungslegungsmäßig ihre Auswirkungen haben, die aber auch das gesamte Gremium des Aufsichtsrats selbstverständlich betreffen.
Ja, weil das natürlich auch harte Fragen an der License to Operate sind und am Business Case sind, wo man eventuell schnelle Transformationsprozesse einleiten muss. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sie sind, Herr Hanacker, habe ich gelesen, am 23. November auf dem Podium der Frankfurt School beim Fokustag Aufsichtsrat mit dem Thema Zusammenarbeit Vorstand und Aufsichtsrat. Ich weiß, Aufsichtsräten und Beiräten und auch von meinen Zuhörern und Zuschauern, die lieben Checklisten und vorgefertigte Fragen. Können Sie uns eine knackige Frage mitgeben, die jeder Aufsichtsratsmitglied in seiner nächsten Aufsichtsratssitzung seinem Vorstand stellen sollte zum Thema Risikomanagement? Haben Sie irgendeine knackige Frage vorbereitet, die über die allgemeinen Plattitüden hinausgeht? Wir werden Sie auch nicht zitieren, Herr Hanacke.
das muss eigentlich jeder Aufsichtsrat in seinem Unternehmen und jeder Prüfungsausschussvorsitzende in seinem Unternehmen sich selber überlegen, ob er da irgendwie ein Thema erkennt, das zur Fragestellung dann Anlass gibt. Also für mich ist immer wieder entscheidend festzustellen, dass die ganz großen Risiken oft im Risikomanagement gar nicht abgebildet sind. Ich will nochmal auf mein Lieblingsthema China zurückkommen. So, ja. Was machen Sie im Risikomanagement mit China? Wann wird China Taiwan angreifen? In welcher Intensität wird der Angriff erfolgen? Wird es danach eine Zeit der Beruhigung geben und dann wird China ganz attackieren? Was hat das für Auswirkungen auf unsere Unternehmen? Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt im Auditkomitee oder im Aufsichtsrat eines Automobilherstellers, der 40% oder 35% seines EBITs in China erzielt. Und das vor dem Wandel der Technologie von der Achtzylindermaschine zum E-Motor. Das sind doch Fragen, die dermaßen risikoreich sind für ein Unternehmen. Da verblasst ja vieles andere hinter.
Ja, ja. Ich glaube, wir sind wieder in dem Bereich, das war mal vor, wenn ich mich so erinnere, ich habe ja eine ähnliche Ausbildung wie Sie, Herr Hanacker, das war mal vor 20, 25 Jahren so en vogue, wo man Szenario-Rechnungen präsentieren musste im Finanzvorstand und dann im Prüfungsausschuss etc. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, dass wir, auch wenn uns das manchmal zu mühselig ist und zu absurd erscheint, einfach Szenarien mal durchrechnen, was doch klar wird, welche Ausmaße solche einfachen Fragen, die Sie jetzt formuliert haben, dann für mein persönliches Unternehmen und für meinen Fortbestand haben können. Herr Hanacker, wir sind 7 Minuten vor dem Ende. Mit Ihnen vergeht die Zeit wie im Fluge und wir haben 1000 Themen nicht angesprochen. Ich würde gern ein Thema nochmal herausstreichen, weil wir das eigentlich nur am Rande bisher erwähnt haben. Das ist das Thema Unabhängigkeit und Haftung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder. Dass die Unabhängigkeit einzelner Mitglieder im Aufsichtsgremium sehr elementar ist, weil daraus Mut und Tapferkeit und die richtigen Fragen resultieren. Aber die Spiegelseite der Medaille ist natürlich das Thema auch Haftung. Und deswegen meine konkrete Frage an Sie. Was ist Ihre persönliche Meinung? Sollten Aufsichtsräte in der Zukunft mehr und strenger haften, wenn sie die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens gefährdet haben?
Also kommen wir vielleicht erstmal zum Thema Unabhängigkeit. Ich halte es für sehr wichtig, dass die Aufsichtsräte unabhängig sind und wundere mich ehrlich gesagt, wenn man die Corporate Governance sich vorstellt, dass dann Abspaltungen erfolgen, große Squeeze-outs und der Finanzvorstand des Mutterunternehmens geht mit aller Selbstverständlichkeit in die Position des Audit-Komitee-Vorsitzenden, obwohl fremde Aktionäre mit welchem Anteil auch immer an dem abgespaltenen Unternehmen beteiligt sind. Das finde ich ein Unding. Ja, das hat mit Unabhängigkeit wirklich überhaupt nichts mehr zu tun. Oder wenn bei VW der ehemalige Finanzvorstand als Aufsichtsratsvorsitzender Haftungsfälle der Vergangenheit zu betreuen hat. Das ist absurd. Das geht gar nicht, um es mal vielleicht so etwas platt zu sagen. Dann Haftung. Ich glaube, dass die Haftung schon sehr umfassend geregelt ist, wenn ein Aufsichtsrat seine Pflichten verletzt oder nicht dem Vorstand entsprechend angeht, wenn doch etwas schiefgegangen ist. Wir haben das Thema ja immer wieder in den Gremien gehabt und von daher glaube ich nicht, dass es neue Gesetze bedarf, das anders aufzustellen. Es reicht, wie der Stand heute ist. Eine Pflichtverletzung des Aufsichtsrats führt zu einer Haftung. Es gibt eine M&A, D&O-Versicherung, die begrenzte Wirkung entfaltet. Man haftet darüber hinaus ja mit einem gewissen Anteil von seinen Tantiemen in der Regel. Aber ich glaube, dass das Thema insgesamt jetzt keine neuen Regelungen bedarf, sondern es ist da, wenn der Aufsichtsrat seine Pflichten verletzt, haftet er und dann können die Aktionäre oder die entsprechenden Vertreter das jedenfalls auch geltend machen.
Und wenn jemand seinen Verantwortlichkeiten richtig nachkommt, dann hat er ja auch keine Haftungsgrundlage geschaffen. Also das sehe ich ähnlich.
Vielleicht darf ich noch kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Herr Rother, nochmal auf dieses Thema Haftung zurückkommen. Es ist ja auch doch schon mal so, dass unterschiedliche Auffassungen auch in einem Aufsichtsratsgremium bestehen. Und ich kann nur dazu raten, dass man seine Meinung offen kundtut und notfalls auch eine ablehnende Haltung einnimmt. Ich halte wenig davon, sich zu enthalten, weil das ist nicht ja, nicht nein. Man muss eine Meinung haben. Wenn man mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, muss man das zu Protokoll geben und dagegen stimmen. Dann wird man halt überstimmt. Das ist dann halt so. Dann hat man eben diesen Punkt isoliert anders beurteilt. Und wenn es dann zu einer Haftung kommt, kann man sagen, bitte sehr, ich habe damals schon dagegen gestimmt. Man kann natürlich nicht auf Dauer immer die Position haben, ich mache nichts mit, ich stimme immer dagegen. Irgendwann muss man dann die persönliche Konsequenz ziehen und den Aufsichtsrat verlassen, wenn man das nicht mehr mittragen kann. Aber in isolierten Entscheidungen bin ich durchaus der Auffassung, dass auch der einzelne Aufsichtsrat mal mit Nein abstimmen muss.
Da bin ich absolut bei Ihnen. Ein Aufsichtsratsmitglied hat sich nicht zu enthalten, es sei denn, es geht um Interessenskonflikte oder Unabhängigkeitsfragen. Aber jetzt ganz schnell, was ist Ihrer Meinung nach der größte Aufreger in den letzten Wochen gewesen in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Positiv oder negativ? Das ist immer so eine klassische Frage. Was ist Ihnen aufgefallen, positiv und negativ?
Also mir ist aufgefallen, vielleicht bei BASF, auch wieder das Thema China, 10 Milliarden Investitionen in eine Chemiefabrik und eine Vorständin musste direkt danach gehen. Also da hat offensichtlich jemand eine isolierte Meinung gehabt und das war nicht im Sinne des Vorstandsvorsitzenden. Da sind die Konsequenzen gezogen worden. Ob das die richtigen sind, kann ich nicht beurteilen, aber es ist mir zumindest aufgefallen. Und das Thema Uniper, ja, wie also ja, die Gesellschaft Uniper geführt worden ist und wie dann der Staat da die Übernahme gemanagt hat, welche Personen dort welche Rollen eingenommen haben und was nach staatlicher Übernahme jetzt da weiter gemacht wird, das ist schon auch eben sehr erstaunlich.
Ja, Sie sind ja unter anderem Pioneer-Experte, also eine meiner Lieblingsinformationsquellen, The Pioneer. Und ich habe seinerzeit Ihren Artikel über Uniper auch mit großem Interesse und Freude gelesen. Hat ja auch sehr viel Aufsehen erregt. Und einen Satz, wir haben fast keine Zeit mehr, Herr Hanacker. Sind Sie immer noch der gleichen Meinung, was Sie damals geschrieben haben bei Uniper?
Also zum damaligen Zeitpunkt entsprach das komplett dem Stand der Dinge nach meiner Beurteilung. Aber ich bin kein Insider, ich habe ja nur öffentlich verfügbare Informationen verwerten können.
Ja, klar. Ja. Also ich kann allen, die das noch nicht gemacht haben, googeln Sie oder gehen Sie auf LinkedIn-Account bei Herrn Hanacke, da finden Sie das Interessante. So, kommen wir zum Schlusssatz, Herr Hanacke. Wir brauchen einen kurzen, knackigen Satz von Ihnen, der uns am Wochenende noch im Ohr ist, wo wir uns an dieses fantastische Gespräch von heute erinnern. Was für einen Schlusssatz haben Sie uns mitgebracht als Prüfungsausschussvorsitzender und Multi-Aufsichtsrat?
Trotz aller Probleme und trotz allem Schwitzens über der einen oder anderen Fachfrage verlieren Sie den Optimismus nicht.
Das ist ein sehr gutes Statement. Trotz Schwitzen nicht den Optimismus vergessen. Recht herzlichen Dank, Herr Ulrich Hanacke. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass Sie heute bei uns waren.
Sehr gerne, Herr Rother. Es hat mir auch Spaß gemacht und wir sehen uns.
Dankeschön auch an unser ergänzendes Lesefutter zum Thema. Finden Sie, wie gesagt, auf der Homepage von Ulrich Hanacke. Es lohnt sich. Auf der Homepage von Directors Academy oder natürlich auch bei mir. Wenn Sie noch nicht genug haben für einen Herrn Hanacke, gehen Sie am 23. November nach Frankfurt zum Aufsichtsratstag. Wenn Sie das Thema weiter interessiert, dann schauen Sie sich das kostenlose Webinar von Directors Academy am 29. September ein. Und ansonsten kann ich nur sagen, vor dem Aufsichtsratstag, in 14 Tagen, am ersten Donnerstag im Oktober, am 5. Oktober, spreche ich mit Insolvenzverwalter Alexander Eichner. Klartext, der kluge Aufsichtsrat hat ein Konzept. Vielen Dank bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Kommen Sie alle gut nach Hause. Dankeschön. Liebe Grüße aus Ibiza. Tschüss.